und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die Weihnachtsausgabe 2023. Die trägt die Nummer 143 und ihr kriegt das Interview 105 auf die Ohren. Das habe ich mit Katharina geführt. Bis du Katharina zu hören bekommst, wird noch etwas Zeit vergehen, denn ich habe hier noch so ein paar Sachen, die ich gerne loswerden möchte. Zum einen die Folge von der letzten Woche mit Anki und Sheng, die ist offenbar sehr, sehr gut angekommen. Ich habe ganz tolles Feedback bekommen in der Rauschlos-Glücklich-Gruppe. Und freue mich sehr, dass das möglich war, mit den beiden zu sprechen. Zwei Therapeuten, die jetzt nicht selber ein Alkoholthema haben, sondern einfach ihre Sicht der Herangehensweise geschildert haben. Fand ich super und wünsche mir sowas auch für die Zukunft. Wer weiß, wen wir da noch rankriegen. Wobei es mit den Therapeuten leider, so wie es zumindest sich aus den Gesprächen hier im Podcast ergibt, manchmal nicht so einfach ist, da den passenden zu finden. Insbesondere die Aussage, dass eine Sucht keine Krankheit, sondern eine Verletzung ist. Ich weiß, es gibt da unterschiedliche Auffassungen, aber diese Aussage hat vielen Leuten einfach Kraft und Mut gegeben. Und wir sprachen ja auch über das Thema Vorfall oder Rückfall und sollte man den Zähler wieder auf Null stellen, da haben die beiden ja auch eine ganz klare Meinung. Und ich möchte dazu meine liebe Freundin, wenn ich das sagen darf, Judith zitieren. Sie schreibt, in der Suchtklinik wird nach neuesten Ansätzen sehr klar unterschieden zwischen Vorfall und Rückfall. Rückfall ist es dann, wenn der Konsum nicht unterbrochen wird und länger andauert oder wenn man in alte Verhaltensmuster rutscht. Beim Vorfall wird immer danach gefragt, was man sich jetzt Gutes tun kann. Damit lernt das Gehirn, dass nicht die Substanz die Belohnung ist, sondern man sich beim Konsum in seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen missachtet hat und man deshalb nach einem Vorfall besonders achten sollte, sich etwas Leckeres kochen sollte zum Beispiel, liebevoll sein mit sich und sich auf jeden Fall zu verzeihen. Sie schreibt weiter, dieser Ansatz hat so lange gebraucht, sich durchzusetzen, weil viele Fachleute Bedenken hatten, damit den vorgefallenen Konsum zu bagatellisieren und dann ja keinen Halt mehr zu haben. Und dann hat man halt immer wieder Tüttelchen Ausrutscher. Sie sagt, ich glaube, davor braucht man keine Angst haben. Wer das als Bagatellisierung empfindet und sich quasi denkt, na, dann kann ich ja jede zweite Woche wieder einen Vorfall haben und wieder, der hat keinen Vorfall, sondern einen Rückfall. Der handelt im Moment des Konsums und danach nicht nach seinen Bedürfnissen und rutscht bereits in alte Muster und sammelt bereits die Ausrede fürs nächste Mal, sodass man gar nicht mehr von einem Vorfall sprechen kann. Wenn Vorfall und Rückfall nicht unterschiedlich betrachtet werden in der Herangehensweise, lässt man diejenigen im Stich, die einen Konsummoment haben und ihren Selbstwert nicht zusätzlich noch schmälern sollten. Denn das ist oft der Hintergrund für einen tatsächlichen Rückfall. Und abschließend schreibt sie, ich hoffe, das war verständlich. Mir ist diese Unterscheidung und die liebevolle Betrachtung von sich selber so wichtig. Tja, also, wer das jetzt beim ersten Anhören nicht so richtig verinnerlichen konnte, hört sich das nochmal an. Und die Judith, da weiß ich, wenn die etwas sagt, dann hat das immer Substanz. Und ich finde das sehr, sehr schlüssig, was sie beschreibt. Beschreiben möchte ich jetzt noch meine Dankbarkeit. Ich habe vor längerer Zeit schon eine Mail von Michel bekommen, eine sehr lange. Vielen Dank, Michel. Ich habe mich, glaube ich, dafür noch gar nicht offiziell bedankt. Du hast mir etwas geschrieben über deinen Werdegang und über Straight Edge, nachdem du lebst. Ich werde die Mail gerne vorlesen. Das mache ich aber nicht heute, das mache ich im neuen Jahr. Dann möchte ich mich für die anonyme Brausen bzw. Kaffeespende bedanken. Da hieß es in der Mail dazu in Tüttelchen einfach nur Danke, Tüttelchen. Ja, sag ich Danke zurück. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich gesehen, ich habe mal längere Zeit mit Anja hin und her geschrieben. Wir wollten ein Interview führen. Anja, melde dich. Ja, ich bin immer noch da und das Interview wartet. warten wird der Weihnachtsmann wahrscheinlich nicht mehr. Wenn diese Folge rauskommt, ist der 22. Dezember, 2 Tage, bis der Weihnachtsmann bei dir möglicherweise erscheint. Und wenn er mit leeren Händen kommt, weil du noch kein Geschenk hast, dann können wir das jetzt ändern. Schenk doch einfach einen Gutschein für eine Hypnose bei mir. Die Gutscheine kann ich noch bis zum 24. am Nachmittag verschicken. zur Not ist das möglich. Schenk sie deinem liebsten Freund, deiner liebsten Freundin, deiner Mutter, deiner Oma, deinem Kind oder dir selbst. Und ich kann sagen, ich habe schon so ein paar von diesen Gutscheinen verschickt und einlösen dürfen. Und es war jedes Mal eine große Freude, weil die Beschenkte, der Beschenkte sich echt gefreut hat, weil die beste Investition, die man tun kann, ist die in den eigenen Körper oder die eigene Seele. Und wenn das jemand anderes übernimmt, zumindest die Finanzierung dessen, dann ist das natürlich ein ganz, ganz großer Liebesbeweis. Ein Liebesbeweis zur Nüchternheit hat Katharina bewiesen, indem sie sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, ich möchte meine Geschichte anderen zugänglich machen. Vielen Dank, liebe Katharina. Katharina wurde mit 13 magersüchtig, mit 15 kam der Alkohol und mit dem Alkohol kamen die Abstürze. Sie hat 15 Jahre, also bis dahin quasi ihr halbes Leben, viel zu viel getrunken und hat mit dem Buch Unabhängig von Eva Behringer dann beschlossen, ich höre auf. Katharina sagt, vorher war alles grau und kaputt und dann plötzlich wurde die Farbe angestellt. Was für eine schöne und bildhafte Aussage. Sie sagt, Alkohol gibt mir nichts, was nicht schon vorher da war. Von daher, Schlussfolgerung, kann man auch drauf verzichten. Am Ende hat Katharina noch einen schönen Tipp. Ich verspreche, es wird eine tolle Folge. Ich habe viel auch über Magersucht gelernt. Und ich muss gestehen, ich habe in dem Interview festgestellt, hey, als ich Katharina persönlich kennengelernt habe, habe ich einen großen dummen Fehler gemacht. Und zwar den Fehler, den ich auch früher gemacht habe, wenn jemand nichts trinken wollte. Ich habe einfach ein bisschen rumgenölt und habe gedacht, nun isst doch was. Ja, wie dumm von mir, wie töricht, Katharina, nochmal entschuldige dafür. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass du grundsätzlich ein Thema mit Essen hast. Und auch wenn ich es nicht weiß, hätte ich da sensibler reagieren können. Tja. Auch ich mit meinen 56 Jahren kann noch eine ganze Menge dazulernen und hoffe, mit jedem Tag ein Stück besser zu werden. Und dieses Interview, glaube ich, hat dazu beigetragen. Diese Folge kann dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht über die Feiertage tragen. Und ich mache jetzt hier mal eine ganz, ganz mutige und vielleicht auch großmäulige Ansage. Wenn es dir wirklich schlecht geht, dann melde dich bei mir. Dann finden wir eine Lösung. Und das meine ich wirklich ernst. Eine Lösung, dieses lange Intro zu beenden, besteht darin, dass ich jetzt endlich sage, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Katharina. Guten Morgen, liebe Katharina.
Guten Morgen.
Ich freue mich, dass wir sprechen. Wir haben uns ja persönlich tatsächlich kennenlernen können beim Treffen von Rauschlos Glücklich in der Hafen City. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass du neben mir saßt.
Ja, natürlich.
Ja. Und ich wollte dich ja damals schon catchen für ein Interview, und dass du gesagt hast, nee, ich bin noch nicht so weit. Und jetzt bist du so weit.
Ja, ich glaube, das waren damals auch erst 3 Monate oder so. Mhm. Mittlerweile sind es 9 Monate und da, glaube ich, kann ich jetzt schon ein bisschen mehr erzählen.
Ja, cool.
Als damals, als ich noch ganz frisch war, ja.
Bevor wir über dich sprechen, muss ich mal rumprotzen. Ich habe es nämlich jetzt geschafft, mein Roadcaster-Duo so einzustellen, dass ich dich übers Telefon höre und nicht sehe. Aber dafür habe ich mir das Gerät ja auch angeschafft, damit ich auch Gesprächspartnerinnen übers Telefon reinholen kann. Yeah.
Eine Premiere.
Und dafür sage ich mal, da mache ich doch mal einen Applaus. Yeah. So, genug von mir. Jetzt wollen wir über dich sprechen, liebe Katharina. Du bist 9 ja. Monate nüchtern und wenn ich mich recht entsinne, hast du auch eine ziemlich turbulente Zeit hinter dir. Ist das, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, kann man schon sagen. Also jetzt meinst du jetzt während der Nüchternheit oder?
Nö, davor.
Davor, ja, auch. Also ich muss aber sagen jetzt, dass durch die Nüchternheit die Turbulenzen jetzt nicht weniger sind unbedingt, aber ich komme damit ganz anders zurecht. Das ist jetzt so das, was ich schon mal vorab sagen kann tatsächlich, ja. Hm.
Wo fangen wir an? Also erstmal erzähl mal kurz, wie alt bist du, Katharina?
Ja, ich bin 31 und komme aus der Nähe von Hamburg. Und ja, bin, denke ich mal, jetzt auch relativ früh jetzt in der Nüchternheit. Ne? Also, dass ich das jetzt schon anfange. Also da, glaube ich, das hatte ich jetzt so auch aus der Gruppe da so ein bisschen rausgehört, dass es wohl nicht so häufig ist, dass Leute in meinem Alter sich schon für eine Abstinenz entscheiden tatsächlich.
Ja. Das stimmt. Viele, sehr, sehr viele wissen das schon mit 20, dass sie irgendwie anders trinken als die anderen.
Ja.
Mit 30 dann noch mal mehr. Und bis diese Erkenntnis sich dann so festsetzt, dass auch eine Handlung folgt, dauert das sehr oft. Ja, also die meisten meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen sind ja irgendwie um die 50. Was eben mir zeigt, ja, die meisten brauchen wirklich sehr, sehr lange, um diesen, ich sag mal, entscheidenden Schritt im Leben zu gehen, um was zu verändern.
Ja, genau. Aber was du gerade schon meintest mit diesem, dass man mit 20 eigentlich schon merkt, dass man anders trinkt als andere, dem kann ich wirklich nur zustimmen. Also das war bei mir von Anfang an eigentlich schon so, dass ich gemerkt habe, na, so richtig wie bei den anderen ist das bei mir nicht, aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Ne? Mhm.
Wo bist du aufgewachsen, in welcher Ecke?
Auch hier, ich bin nicht weggezogen, also ich bin hier auch geboren, ich bin noch nicht weit gekommen.
Ah, okay.
Dann, also rein örtlich gesehen. Ne?
Ja, dann hast du damals, was heißt damals, also in deiner Jugend auch mit der Landjugend wahrscheinlich da einiges gemacht, oder?
Also Landjugend jetzt in dem Sinne nicht, ich bin dörflich aufgewachsen und das Klischee stimmt dahingehend schon, dass man da sehr, sehr früh mit Alkohol in Kontakt kommt und dann auch wirklich, Masse statt Klasse, ne? Also wirklich viel getrunken, gerade auf diesen ganzen Dorfpartys ist das ja auch immer sehr, sehr günstig und ja, das fing früh an dann, das stimmt.
Ich war, als ich so in den 20ern war, war ich oft auf dem Landjugendball in Vieren. Kennst du Vieren? Bestimmt, ne? Nee. Das ist da hinter Lüneburg irgendwie so ein Vorort von einem Kuhdorf, glaube ich.
Ja.
Und da war einmal, oder ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, von der Landjugend organisiert, ein Landjugendball. Und da kamen so zwischen 8.000 und 10.000 Leute in ein Zelt. Und ey, was da gesoffen wurde, ne? Meine Fresse. Ja. Und da war es denn so, dass die Eltern immer schon mit ihren Kindern gemeinsam getrunken haben.
Ja, also ein Stück weit ist es bei mir auch ähnlich, dass also meine Eltern hatten nie ein Problem damit, wenn ich getrunken habe oder auch wenn ich schon früh getrunken habe oder auch wenn ich mal zu viel getrunken habe, da gab es keinen Ärger oder so.
Mhm.
Das war halt einfach so. Also das wurde so mit toleriert und sollen die Jugendlichen oder Kinder doch da, Kinder jetzt nicht, ne, aber Jugendlichen doch feiern. Also das war bei uns auch so, also ein sehr offener Umgang mit Alkohol und ja.
Und wann, wenn du dich erinnern kannst, wann war denn so das erste Mal, dass du denkst, okay, die Katharina ist anders als die anderen Kinder beim Trinken?
Ja, also man muss dazu sagen, ich hatte, als ich noch relativ jung war, das war mit 13 ungefähr, eine Magersucht entwickelt. Und das hat mich dann erstmal, also 2 Jahre war es dann wirklich auch akut, wo ich einfach auch rein körperlich gar nicht in der Lage gewesen wäre, irgendwie groß feiern zu gehen oder so. Da fehlte mir einfach die Energie für. Und das hat sich dann so ein bisschen ausgelaufen, als ich 15 war ungefähr. Und da fing das dann eben auch mit dem Alkohol an. Und da fing es aber auch schon tatsächlich so an, dass ich dann massiv getrunken habe, über meine Grenzen hinweg getrunken habe, dass ich auch schon Abstürze hatte, also wirklich da, naja, in desolaten Zustand nach Hause gebracht worden bin. Und das ist anderen irgendwie nicht so passiert, also gerade anderen Mädchen nicht. Die schienen damit irgendwie noch mal ein bisschen verantwortungsvoller umzugehen. Und ich war halt quasi aus dieser Magersucht raus und dann voll ins Leben rein und dachte, ich müsste mich dann natürlich auch voll in den Rausch stürzen. Und ja, das habe ich irgendwie nie so richtig ablegen können. Also so hat sich es dann durchgezogen tatsächlich, ja, bis ich dann 30 war, ja.
Mhm. Magersucht, da steckt es ja schon im Wort, ist ja auch eine Sucht, ja. Ja. War das denn einfach eine Suchtverlagerung aus heutiger Sicht für dich?
Nee, nicht wirklich, weil zur Wahrheit gehört auch, dass die Magersucht bis heute mich begleitet. Also es ist nicht was, was man, also viele schaffen das, aber sehr viele leider auch nicht und die leben dann so weiter wie ich, dass die Magersucht immer irgendwie ein Teil von einem bleibt. Und das ist seither immer so gewesen. Also es gibt Phasen, da ist es besser, es gibt Phasen, da ist es schlechter, aber ganz weg ist sie nicht und auch durch den Alkohol nicht. Das war halt quasi einfach nur noch mal on top. Das kam einfach obendrauf einfach dann. Mhm. Aber ich glaube schon, dass gerade am Anfang ich das einfach genossen habe, dass ich die Kontrolle dann abgeben konnte, nachdem ich 2 Jahre einfach alles kontrolliert habe, ich dann quasi durch diese Exzesse einfach ein Stück weit mehr Freiheit empfinden konnte und dachte, das machen halt Jugendliche so, ne? Mhm. Also am Anfang war das bestimmt auch was mit Suchtverlagerung irgendwo, ja.
Kannst du mich mal aufklären, wie so eine Magersucht, wie die sich äußert, was das mit dir macht oder gemacht hat und was da so, wie so ein, ja, was da anders ist als bei jemandem, der jetzt normal ist?
Ja, also im Prinzip, ich beschreibe das immer so ein bisschen so wie so eine böse Hexe, die mir auf der Schulter sitzt, quasi, muss man sich vorstellen. Und jedes Mal, wenn man was essen will, dann sagt die, das ist so viel. Mach das nicht, du bist ja eklig, isst nicht so viel. Und wenn man es dann doch tut und quasi sich über diese Sucht oder diese Stimme hinwegsetzt, danach hat man damit richtig zu kämpfen. Also das habe ich heute noch. Wenn ich jetzt etwas esse, was ich sonst nicht esse oder was vielleicht viele Kalorien hat, dann die nächsten 2 Stunden habe ich ein Kopfgewirr, wo mir nur gesagt wird, das hättest du nicht tun dürfen, dafür darfst du morgen aber nicht essen, das ist dir schon klar. Und dann tastet man sich ab und fühlt sich dann auf einmal irgendwie auch breiter. Na, also das ist so ein Teil. Also es ist nicht so, dass man gar nicht isst. Mhm. Es ist nur so, dass das Essen einfach negativ sich anfühlt. Es fühlt sich schlecht an zu essen. Es fühlt sich besser an, es nicht zu tun. Ja.
Puh.
Das ist es. Mhm. Ja, und das ist halt was, das hat man einfach, das haben mir auch alle Therapeuten gesagt, es wird wahrscheinlich immer irgendwo bei mir bleiben. Also so ganz weg geht's nicht und das ist bis heute auch so.
Ja.
Ich komme gut klar, ich komme zurecht, aber es ist weit davon entfernt, dass es normal ist, ja.
Und habt ihr denn rausbekommen, wo die Ursache liegt, dieser Störung?
Mhm. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also ich habe mich damit sehr viel beschäftigt auch und das ist tatsächlich multifaktoriell. Also man kann nicht sagen, es ist der eine Grund. Ne? Es betrifft oft junge Frauen oder Mädchen, die sich irgendwo überfordert fühlen und damit natürlich versuchen, eine Art Kontrolle, wie du schon meintest, auch zu erhalten und ihr Leben dann irgendwie in dem einen Punkt vollends zu kontrollieren. So, ne? Also ja, dass man einfach Halt sucht darin. Und hat aber auch genetische Faktoren, soziale Faktoren. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, es liegt nur an Jeremy's Next Topmodel. weil das ist es nicht. Also mir ging es am Anfang wirklich nicht darum, dünn zu sein. Also das ist quasi das Symptom.
Ah, okay.
Eigentlich geht es wirklich darum, und durch das Hungern hat man dann auch das Gefühl, man wäre irgendwie besser als die anderen. Ich brauche kein Essen und man grenzt sich ab, man nimmt an Familienessen nicht mehr teil, dadurch hat man dann wieder, also es ist einfach sehr, sehr vielfältige Gründe und ich habe bis heute nicht den einen rausfinden können, habe es mittlerweile aber auch aufgegeben, weil würde mir so, glaube ich, gar nicht unbedingt was bringen, das zu wissen. Ich denke mal, das ist eine Mischung von vielen Faktoren, die zusammenkamen und bei mir dazu geführt haben.
Ja, und mir fällt gerade ein, der Michael, mit dem ich ja schon zweimal im Podcast gesprochen habe, der geht damit ja an Schulen mit dem Thema Magersucht oder Essstörung, ja, im Allgemeinen. Essstörung kann ja auch Bulimie sein oder was. Und da speziell auf Jungs geht er dazu, weil er eben sagt, das ist kein reines Mädchenthema, was ja viele glauben, sondern das betrifft eben genauso Jungs. Und Jungs sage ich jetzt bewusst, weil es eben junge Jugendliche sind, die da von betroffen sind zum Teil.
Ja, es ist halt, es wird immer so ein bisschen verkannt, als dass man irgendwie dünn sein will oder man will aussehen wie ein Model, aber das ist es nicht. Also es hat halt wirklich, dieses Dünnsein ist der Aspekt, der dann irgendwie auch folgt und irgendwann natürlich auch wichtig wird dann für einen, aber am Anfang geht es dann wirklich einfach um Kontrolle, um das Leben irgendwie ein Stück weit wenigstens in diesem einen Aspekt im Griff haben zu können, ne, oder zu kontrollieren, ja.
Ist es so, dass diese Störung, wird die von allen ernst genommen oder wird die teilweise nicht ernst genommen? Weil man sieht dir ja nicht an, dass du eine Störung hast.
Ja, also ich gehe damit auch sehr offen um. Ne? Also zum Beispiel sowas, ich esse halt immer alleine. Also auch mein Mann, wenn der was kocht oder so, ich esse ein bisschen was mit. Aber mir ist es wichtig, dass ich beim Essen allein und ungestört bin, weil das für mich etwas ist, wo ich sehr verletzlich bin. Und wenn es dann um sowas geht wie Firmenfeiern oder so, dann sage ich auch schon mal, Mensch Leute, ihr wisst, ich esse nicht so gerne vor euch, ich komme eine Stunde später und komme dann danach dazu.
Ja.
Na, also da bin ich dann auch offen im Umgang mit oder also auch die Familie und sowas, die wissen das alle und sind da auch immer wieder, haben einfach ein Auge auf mich. Ne? Wenn es dann mal wieder ein bisschen absackt, das Gewicht oder so, dann kriege ich da auch gleich entsprechende Reaktionen, ja. Doch, das wird schon sehr ernst genommen.
Das ist gut. Und bist du dann, bist du da auch sehr wachsam, was jetzt zum Beispiel dein Gewicht angeht, dass du zusiehst, nicht unter eine kritische Grenze zu rutschen zum Beispiel?
Ja, tatsächlich, weil das Abnehmen ist nicht so das Problem. Bei mir wäre es dann das Zunehmen. Also ich will immer das Niedrigste halten, was ich irgendwie habe. Und da muss ich schon aufpassen, ich wiege mich jetzt aber auch nicht mehr, einfach um mir ein bisschen Stress rauszunehmen. Und ist halt immer, ich muss einfach auch selbst darauf achten, dass ich da nicht zu sehr abnehme, weil ich dann einfach wieder nicht zunehmen wollen würde.
Ja, und dann verstehe.
Wäre ich, ja.
Puh. Verstehe. Und dann kam damals, in deiner Jugend kam der Alkohol dazu. Also das war jetzt, eine hat das andere nicht abgelöst, sondern das kam noch obendrauf.
Nein, im Prinzip ja. Also mir ging es dann wieder rein körperlich besser. Ich hatte wieder zugenommen. Und dann auf einmal war ich wieder quasi in der Lage, ein normales Jugendleben zu führen sozusagen. Und da habe ich mich dann auch voll reingestürzt direkt. Also da ging es dann gleich los mit großen Freundeskreis aufgebaut und auf Festivals gefahren, schon mit 15 und halt keine Party ausgelassen. Ne? Also da habe ich mich sofort reingestürzt und wollte das Leben quasi komplett auskosten, ja.
Ja. Und wussten deine Eltern damals schon, dass du eine Essstörung hast?
Ja. Die hatten sich dann aber, also das, ich war ja auch in Therapien und so, ne? Also die hatten mich da auf dem Weg ja auch natürlich ein Stück weit begleitet auch und haben da auch drunter gelitten. Und als es mir dann besser ging, haben die sich, glaube ich, auch einfach gefreut, dass dieses Thema, also zu dem Zeitpunkt dachte man das, dass es halt jetzt vorbei ist und ich jetzt anfange, richtig zu leben sozusagen. Ne?
Ja.
Also die haben das eher positiv gesehen, als ich dann wegging.
Puh. Und mit dem Trinken hast du von Anfang an, du hast ja gesagt, am Anfang ging es gleich los mit Abstürzen und so weiter, immer volle Granate, da hast du schon gemerkt, okay, da ist, du bist da anders als die anderen, ne?
Ja. Also da, wo sich manche vielleicht auch mal vorsichtig rangetastet haben oder einen kleinen Schwips oder sowas hatten, habe ich gleich, sobald ich einen Tropfen Alkohol getrunken habe, war der ganze Abend wirklich nur Alkohol. Ich habe noch nie ein Zwischenwasser oder sowas getrunken oder meine Fanta zwischendurch. Also für mich war dann wirklich von vornherein klar, wo die Reise hingeht. jetzt nur noch Alkohol.
Mhm.
Und das war dann auch so. Und auch, muss man vielleicht auch sagen, durch eine Essstörung hat man oft keine körperlichen Grenzen mehr so richtig, weil das verschiebt sich alles. Also Hungergefühl ist sowieso schwierig, abtrainiert. Durstgefühl ist genauso, das habe ich bis heute. Es gibt Tage, da trinke ich, also jetzt Wasser, gar nichts. Und an anderen trinke ich mal locker 4 Liter. So, also man hat dieses Gefühl zum Körper nicht mehr. Und ich glaube, das war bei mir dann auch einfach das Problem, dass ich, mein Körper hat mir nicht gesagt, du bist müde oder du bist schlapp, sondern ich habe einfach die Beziehung zum Körper komplett verloren durch die Essstörung und habe die Signale nicht mehr gehört, die mir vielleicht auch gesendet worden sind. Aber das hatte ich mir Jahre vorher abtrainiert, dass ich darauf nicht hören will. Ne?
Ja, und ich frage jetzt ganz naiv, kann man sich das nicht wieder antrainieren?
Doch. Also dieses nicht auf den Körper hören, das kann man sich wieder, das kommt wieder, wenn man wieder normal ist.
Okay.
Das ist alles, kann repariert werden.
Aber es ist halt wahrscheinlich ein sehr langwieriger Prozess und schwieriger Prozess, oder?
Ja. Ja.
Wow. Ich möchte mal auf den Alkohol zurückkommen. Damals, als du jetzt als Jugendliche schon so viel getrunken hast, hat da mal jemand zu dir gesagt, ey Katharina, trink mal, halt dich mal ein bisschen zurück oder was machst du da? Oder wie war das?
Ich kann mich im Nachhinein nicht wirklich, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es kann sein, dass da vielleicht mal ein Spruch kam, aber den habe ich dann wahrscheinlich einfach überhört. Es war auch so, dass wir, also mein ganzer Freundeskreis, es waren, muss man sagen, überwiegend auch ein männlicher Freundeskreis, den ich hatte, da war dieses Bewusstsein gar nicht so. Und die wenigen Freundinnen, die ich hatte, die haben mir das nicht direkt gesagt, aber da hat man gemerkt, dass die halt dann sich irgendwo auch umorientiert hatten. Ne? Also das, weil ich dann eben sehr, sehr feierwütig war quasi und wenn es denen darum ging, ob man sich vielleicht mal an einem Wochenende nachmittags irgendwie trifft und vielleicht mal was anderes macht, einen Film schaut oder sowas, da war ich halt dann raus. Ich habe gesagt, nee, das ist mir zu langweilig. Ich will ja Party machen.
Ah, okay. Ne?
Also das hat sich dann auch ein Stück weit aber wirklich gesagt und darauf angesprochen, hat mich damals keiner, nein.
Ist, glaube ich, auch bei Jugendlichen normal, ne? Dass da keiner aufmerksam hinguckt und denn sowas anspricht. Also kriegen Erwachsene schon kaum auf die Kette. Warum sollen das Jugendliche besser können? Ne?
Ja.
Das
stimmt.
Und wann war denn für dich der Moment, wo du gesagt hast, jetzt ist es kritisch, jetzt sollte ich mal was ändern?
Der erste Moment, wo das gewesen ist, oder der, wo ich es dann auch wirklich getan habe?
Beides.
Also der erste Moment, ich bin relativ früh dann mit 16 von zu Hause ausgezogen, mit meinem damaligen Freund zusammen und da war eigentlich alles noch in Ordnung. Ich war zwar feierwütig und habe viel getrunken und immer unterwegs, aber es war alles noch in Ordnung. Ich habe nebenbei mein Abitur gemacht, das funktionierte. Als ich mich aber dann von ihm getrennt hatte, kam ich mit jemandem zusammen, der nicht gut zu mir war. Und mich auch nicht gut behandelt hat. So. Und in der Zeit fing ich wirklich an zu trinken, um mich irgendwie auch zu betäuben, wirklich. Also da war es nicht mehr dieses Spaßmäßige, sondern wirklich, ich mache mich weg. Also ich will gar nichts mehr empfinden, ich will einfach nur nichts mehr spüren, quasi. Keine Verletzung, keine Wut, keine Angst. Einfach wirklich, da wurde es dann echt kritisch. Da habe ich dann an den Wochenenden getrunken, innerhalb der Woche, wenn sich ein Anlass geboten hat, auch. Wurde dadurch auch sehr egoistisch, wie ich jetzt im Nachhinein finde. Also ich war keine gute Freundin. Es hat sich einfach alles um mich gedreht und es war einfach keine schöne Zeit. Und da war mir schon klar, dass das so eigentlich nicht gehen kann. Zu dem Zeitpunkt fing ich auch eine Therapie an, wegen der Magersucht quasi. Und da fragte mich die Therapeutin auch, wie es mit meinem Alkoholkonsum wäre. Und das habe ich dann natürlich runtergespielt und habe gesagt, nein, 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 also ist alles gut. Dann habe ich ihr gesagt, das weiß ich noch, dass ich trinken würde, weil ich dann meine Gefühle äußern kann. Totaler Schwachsinn im Nachhinein. Aber das bräuchte ich jetzt ja nicht mehr, weil ich jetzt ja die Therapie habe. Und damit war das Thema für mich durch. Und dann meinte sie noch, ja gut, aber dann trinkst du jetzt ja weniger. Habe ich gesagt, ja, ja, jetzt trinke ich weniger. Das stimmte natürlich überhaupt nicht, ne? Und da war es so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie scheint es ihr auch aufzufallen, dass ich da mich ein bisschen selbst mit torpediere, ja.
Wie alt warst du da?
20. Da war ich 20. Und da ist mein Leben so wirklich, also ein Stück weit aus den Fugen geraten. Das war wirklich keine schöne Zeit.
Ja. Hätte es dir geholfen, aus heutiger Sicht, wenn du damals ganz, ganz ehrlich gewesen wärst und gesagt hättest, danke, dass Sie mich darauf ansprechen. Ja, ich trinke viel zu viel und ich zerstöre mich damit.
Ja. Das hätte auf jeden Fall geholfen. Und ich habe es damals nicht sagen wollen, weil ich dann gewusst hätte, ich müsste aufhören.
Ja, das ist ja leider immer das Problem.
Ja, und der Gedanke war für mich so absurd. Ich kann doch nicht aufhören. Ich bin doch die lustige Partyfrau, die nachts da durch die Straßen zieht. Das geht doch nicht. Also es wurde ein Teil meiner Identität irgendwie in dem Moment. Und das war ich nicht bereit aufzugeben. Also da, und deswegen hätte ich wahrscheinlich, also ich bin mir sicher, ich hätte sie auch angelogen. Wenn sie da noch mehr nachgebohrt hätte, wäre ich ihr gegenüber nicht ehrlich gewesen.
Genau, ja, warst du ja so auch schon nicht so richtig, ne?
Nee, genau. Naja. Aber sie hat es auch so hingenommen, ne? Sie hat nicht weiter nachgehakt. Das war dann für sie abgehakt, das Thema.
Ich glaube, das ist, glaube ich, auch echt schwierig, ne? Die kann nicht in dich reingucken, ja. und kann dir auch nicht irgendwelche Drähte anschließen und dich so lange quälen, bis du mit der Wahrheit rausrückst. Wenn das deine Wahrheit ist in dem Moment, dann muss sie das so hinnehmen, ne?
Ja, und vor allem die Bereitschaft muss da sein. Es muss dieser Klickmoment sein. Und wenn der nicht da ist, und das ist ja das, wo es denn das zweite Mal war, wo es mir wirklich bewusst geworden ist, das war jetzt ja da, wo ich jetzt auch aufgehört habe. Das war dann nochmal 10 Jahre später. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, nee, jetzt kann ich den Absprung schaffen. Ich habe es begriffen. Es hat wirklich einfach, ja, so einen Schalter umgelegt. Und auf einmal habe ich das richtig klar gesehen, dass das so nicht weitergehen kann. Und dann erst konnte ich auch was verändern. Und dann erst fühlte es sich auch richtig an für mich.
Ja, das ist ja, also ich beschreibe es jetzt mal mit einem magischen Moment vielleicht. Ja, es klingt vielleicht ein bisschen groß, ja. Aber das ist ja der Moment, auf den viele hoffen oder den sich viele, ja, herbeiwünschen. Ja. Ich hatte das für mich auch und ich kenne auch andere, die das für sich hatten. Was war es bei dir, dass du verstanden hast, dass es so nicht weitergeht und dass du was ändern willst, nicht musst, sondern auch willst? Was ist geschehen?
Ja, auch hier hat sich das wieder ein Stück weit, also müsste ich ein bisschen ausholen, wenn es dir recht ist.
Bitte.
Ich kann es auf den einen Moment.
Nein, hol aus.
es war so, dass, also im Prinzip, ich habe dann meinen Mann irgendwann kennengelernt und es zog sich so weiter durch mit diesem am Wochenende ausgehen und exzessiv feiern und das lief so alles weiter. Dann kam auf einmal Corona und dann ging das ja nicht mehr. Und zu Hause trinken war für mich nichts, weil ich durch den Alkohol extrem aufgepusht war. Und ich wäre hier durchgedreht. Also hat sich das dann aber dahingehend verlagert, dass ich tagsüber getrunken habe. Also an den Wochenenden. Innerhalb der Woche habe ich nie getrunken, aber an den Wochenenden tagsüber. Und das ging dann während Corona. Dann habe ich halt wir sind im Baumarkt gefahren. Ich habe mir vorher dann Wein reingestellt. Ich weiß nicht warum. Irgendwie habe ich dann vielleicht gedacht, das wäre dann meine Mini-Party, die ich dann feiere. Ich weiß das nicht. Und dann war Corona vorbei. Und auf einmal waren ja die Clubs wieder geöffnet. Und dann hat sich das tatsächlich so entwickelt, dass ich sowohl tagsüber weiter am Wochenende getrunken habe, als auch dann wieder exzessiv auf Feiern und Partys. Also hatte ich auf einmal eine Kombination aus beiden. Und die Kater wurden immer schlimmer. Also mir ging es, wenn ich Alkohol getrunken hatte, am nächsten Tag fühlte ich mich hundeelend, also nicht nur körperlich, vor allem psychisch. Also wirklich, es war alles ganz dunkel. Ich hatte Schamgefühle und es ging mir einfach wirklich richtig schlecht. Und das zog sich tatsächlich gegen Ende dann über 3-4 Tage, bis ich irgendwann mal wieder ein bisschen das Gefühl von Endorphin in meinem Körper hatte. Davor fühlte ich mich einfach nur leer und matt und trist. Und dann ging es mir so gegen Mittwoch wieder besser. Und dann wusste ich aber, gut, das nächste Wochenende steht wieder an. Und dann wird es wieder dunkel. Und dann hatte ich durch Zufall das Buch Unabhängig von Eva Behringer gelesen. Mhm. Und auf einmal hat es da Klick gemacht. Und dann habe ich für mich erkannt, nee, Moment mal, so wie du es jetzt machst, geht es nicht weiter, dir geht es nur noch schlecht. Und also meine Gedanken waren halt einfach, es war alles grau und grau. Also ich habe auch kaum noch was empfunden, es war irgendwie alles einfach egal. Und dann habe ich halt mir gedacht, nee, stopp jetzt, nimm das mal einfach raus aus der Rechnung, nimm mal den Alkohol raus. Seit 15 Jahren gab es keine Feier, kein Geburtstag, kein Weihnachten, wo ich nicht getrunken habe. Ich hatte weder Führerschein noch, dass ich jemals schwanger gewesen bin. Das heißt, ich hatte immer die Chance zu trinken. Mhm. Und dann habe ich einfach mal versucht, es nicht zu tun. Und ja, und dann hatte ich halt diese schöne Pink Cloud. Und dann habe ich gewusst, dass es richtig ist.
Ja, also du hast das Buch gelesen. Ich kenne jetzt das Buch nicht. Also ich kenne es vom Titel, ja. Aber was war es da, was bei dir was verändert hat? Im Denken.
Ich ich kaufe viele solcher Bücher. Ich habe das jetzt nicht gekauft, weil ich es lesen wollte, um nüchtern zu werden. Mhm. Sondern einfach so, weil mich solche Themen einfach interessieren. Und auf einmal erkannte ich aber, dass gerade die Eva Behringer ganz viele Parallelen mit mir hatte. Und dann habe ich mir überlegt, Moment, die ist ähnlich alt wie ich, hatte auch eine Essstörungsgeschichte, trinkt ähnlich wie ich. Und die schreibt ein Buch darüber, wie sie jetzt aufhört zu trinken. Und ich habe wirklich immer gedacht, dass dieses Aufhören zu trinken in Anführungszeichen nur dem klassischen Alkoholiker, so wie ich ihn bis dahin vor Augen hatte, vorbehalten ist.
Ja.
Dass das auch für mich eine Option sein könnte. In dem Sinne, dass ich wirklich sage, ich habe ein Problem, ich höre jetzt auf. Das ist mir durch dieses Buch erstmal nicht klar geworden. Und ich fühlte mich ein bisschen ertappt, als ich es gelesen hatte, ja.
Spannend.
Ja.
Ich hatte ja den gleichen Moment bei einem Buch, wo ich gedacht habe, Moment mal, der Typ, ja, hört einfach auf zu trinken und der hat das geschafft, ja. Und da war es für mich auch so, dass ich, also im Grunde genommen beschreibst du es genauso, wie ich das empfunden habe, ja. Also dieses Aufhören war für mich keine Option und plötzlich sehe ich, also für mich war es ein Vorbild in dem Moment, ja. Der hat das geschafft. Und wenn der das schafft, vielleicht sollte ich das auch mal einfach ausprobieren. Einfach mal gucken, was passiert.
War es Daniel Schreiber?
Nee, das war Tim Kruse.
Ach so.
Tatsächlich. Ah, okay. Sehr lustiges Buch. Ja, okay, also hast du dir denn da vorgenommen, okay, ich höre jetzt auf und ich trinke gar nicht mehr oder hast du gesagt, ich trinke jetzt mal nicht und guck, was geschieht? Wie war das bei dir?
Nee, also bei mir ist immer ganz oder gar nicht. Mhm. Und ich habe das Buch gelesen, ich weiß das noch ziemlich genau und dann war ich mit einer Freundin verabredet in der Stadt. Ich hatte hier vorher schon was getrunken, also es war nachmittags mit einer Freundin in der Stadt zu einem Kaffee verabreden. Habe ich mir hier vorher schon was zu trinken fertig gemacht. Das habe ich dann irgendwie immer getan, bevor ich losgefahren bin. Und dann habe ich mich mit ihr getroffen und sie bestellte sich eine Limonade. Und ich habe mir einen Wein bestellt. So. Und dann währenddessen habe ich das Buch schon angefangen, dachte ich so, warum trinke ich denn jetzt einen Wein? Das macht doch so gar keinen Sinn. Und dann fiel mir auf, ich habe noch nie in einem Restaurant, vielleicht als Kind mal, aber sonst habe ich immer Alkohol bestellt, weil für mich war das so sinnlos, etwas zu bestellen, was nicht mit Alkohol enthält. Und auf einmal wurde mir das so klar und dann saß ich hier zu Hause und habe zu meinem Mann gesagt, dass ich jetzt nicht mehr trinken werde.
Ach.
Dass ich das jetzt für mich erkenne. Und dann habe ich mich die nächsten Wochen nur noch mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe Bücher ohne Ende gelesen. Ich habe Podcasts, also jede freie Minute habe ich diesem Thema Nüchternheit gewidmet. mir so viel Wissen angehäuft. Ich habe nichts anderes mehr gucken können, nichts anderes mehr hören können. Ich war wie in so einem Strudel und habe es dann auch relativ schnell allen möglichen Leuten erzählt.
Ja.
Ich bin dann, also ich glaube nach 2 Wochen schon fast, habe ich da die Leute an meiner Erkenntnis teilhaben lassen, dass ich jetzt nicht mehr trinken will. Und ja. Das wow. ist dann jetzt 9 Monate her.
Ich habe mir gerade bildlich vorgestellt, du kommst nach Hause und sagst zu deinem Mann, du Schatz, ich trinke jetzt nicht mehr. Und er nimmt so die Zeitung runter, guckt dich an, legt den Kopf so zur Seite. Hä? War das so ähnlich?
Ja. Und am Anfang glaube ich, also ich habe da jetzt mit ihm auch nochmal drüber gesprochen, weil unsere Beziehung bestand irgendwo ja auch ein Stück weit aus diesem zusammen ausgehen, bis morgens um 6 in der Kneipe hängen und so. Das war ja auch ein Stück weit, da waren wir auch stolz drauf. Das hat uns ja irgendwo auch immer verbunden. Mhm. Aber ich habe ihm dann nach und nach erklärt, also nicht alles auf einmal, ich wollte ihn auch nicht überfrachten damit, aber so nach und nach habe ich ihm erklärt, wie es mir eigentlich wirklich ging und was für schreckliche Gefühle ich am Ende hatte mit dem Trinken. Dass sobald es irgendwie eine Party war und da war ein Wein auf dem Tisch, das muss man sich mal vorstellen, ich konnte mich nicht mehr auf den Gegenüber konzentrieren, sondern nur noch auf diese Weinflasche. Und die Überlegung, reicht die noch für uns beide? Ich will jetzt meinen Wein. Wieso trinkst du so langsam? Trink doch mal schneller. Na, also das war so nur noch der Gedanke darum. Und das hat mich einfach nur noch belastet. Und ich habe ihm das dann Stück für Stück erklärt und mittlerweile findet er das richtig gut. Also der unterstützt mich da auch ganz toll und hat aber einen Moment gebraucht, um zu verstehen, wie es mir eigentlich ging, weil ich habe da natürlich, bin da nicht mit hausieren gegangen, ne, als ich noch getrunken habe.
Hm. Nee, klar. Dann hätte ja jeder gewusst, dass du ein Problem hast und das nicht angehst, ne?
Eben. Hm. Ja. Und als dann die Entscheidung gefallen ist, das hatte ich mal so schön in einem Podcast gehört, ich glaube bei Soda Club war es, dieses man steht vom Verhandlungstisch auf. Und das Bild passt wirklich gut, dass ich über Jahre immer wieder mit dem Alkohol quasi verhandelt habe.
Ja.
Heute nicht so doll. Und jetzt machen wir mal so. Und heute trinken wir jetzt mal, was weiß ich, irgendwas, nur noch Radler, damit das nicht so reinknallt. Und das machen wir. Und ständig dieses Gezerre. Und das war so kraftraubend. Und dann habe ich halt wirklich, bin aufgestanden vom Verhandlungstisch und habe gesagt, nee, mach das alleine mit dir aus, ich will das nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Hm. Und das war so befreiend.
Hm. Das macht es denn am Ende auch einfacher, ne? Wenn du diese Diskussion total nicht mehr hast.
Hm. Total, ich muss jetzt nicht mehr überlegen, wie kann ich es schaffen, den Abend nicht schon als Erste komplett abzustürzen oder zu lallen oder zu torkeln, sondern ich weiß einfach, ich trinke nichts. Punkt.
Ja.
Ich muss mir darüber keine Gedanken mehr machen. Das ist ein enormer Ballast von mir gefallen, was das Thema angeht.
Hm. Wenn jetzt das gemeinsame Ausgehen und das gemeinsame Trinken mit deinem Mann gemeinsam war ja ein Teil der Beziehung, offenbar ja auch ein Teil, der euch gemeinsam wichtig war. Ist richtig, ne?
Mir aber immer mehr als ihm.
Ja, okay. Ah, verstehe.
Also er hatte vorher schon gesagt, er wird sich auch mal wünschen, am Wochenende einen Ausflug mit mir zu machen.
Ah, okay. Das geht, ja.
Da habe ich gedacht, nee, das geht doch nicht. Da bin ich doch verkatert. Können wir doch nicht machen.
Ja, hä? Also, Ausflug? Hä?
Ja, genau. Und also er meint auch, es tut ihm gut, weil er jetzt dadurch auch einfach auch weniger trinkt, ne? Weil ich ihn auch immer animiert habe hier, wo ich gesagt habe, komm, wir trinken jetzt noch was, bevor wir losfahren. Oder ich schon 2 Stunden vor der Party angefangen habe, mir hier einen reinzustellen.
Ja.
Und all das fällt jetzt weg. Also er trinkt weiter, aber er trinkt auch anders als ich.
Ja. Er hat nicht dieses Problem, dass er alles wegtrinken muss, was da irgendwie in der Nähe ist und die Gedanken sich nur darum drehen.
Genau, das hat er eben nicht. Und das hat aber auch lange gedauert, bis ich ihm erklären konnte, dass ich das so hatte, wie ich das empfunden habe.
Ja.
Na, weil er hat mich ja auch nie drauf angesprochen oder so.
Hm.
Na, also das, bis ich ihm klar machen konnte, wie ich eigentlich gelitten habe, da musste ich erstmal für mich klar kriegen. Und das war auch eine Zeit, das muss man auch sagen, gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich habe mich die ersten 3 Monate extrem zurückgezogen von ihm. Einfach, weil ich in der Zeit, wo ich jetzt frisch nüchtern war, wirklich, wie gesagt, mich nur noch mit diesem Thema beschäftigt habe, aber auch mich nur mit mir selbst beschäftigt habe. Aber das habe ich auch angekündigt. Ich habe gesagt, das wird jetzt erstmal schwierig für mich und ich werde jetzt viel Tagebuch schreiben. Ich muss drüber nachdenken. Ich muss klarkriegen, wer ich bin, wo ich stehe, was ich will. Und da habe ich mich wirklich zurückgezogen auch von ihm. Ne? Also ich war viel hier mit mir selbst beschäftigt und das gehört zum Prozess.
Da hat er aber auch Verständnis für gehabt.
Ja.
Ja. Ich kann mir vorstellen, es ist für jemanden, der jetzt nicht im eigenen Kopf steckt, schwierig nachzuvollziehen, wenn da jemand ist, auch die geliebte Frau, die viel trinkt und das immer feiert und in Wirklichkeit ganz tief in sich drin so leidet. Das passt ja irgendwie nicht zusammen für einen Außenstehenden, oder? Also außenstehend ist dann ja auch sogar dein Mann, obwohl ihr euch so nahe seid, weil er eben nicht in dir drin steckt und das nicht weiß, was da genau passiert.
Ja. Und auch da wieder, ich hätte es ihm gar nicht gesagt, weil ich dann Angst gehabt hätte, dass ich aufhören muss. Das ist ja das Fiese daran.
Genau.
Wenn man da drin steckt, weiß man es eigentlich. Aber man will es nicht sagen, weil man denkt, dann nehmen die mir das ja weg.
Ja.
Und das ist so bescheuert. Aber in diesen Gedanken kann man wirklich, also bei mir hat es dann jetzt ja, wenn man das mal runterrechnet, wirklich nochmal 10 Jahre gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, das ist nichts, was man mir wegnimmt, das ist eher was man mir schenkt, wenn ich aufhöre.
Genau. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis, dass einem nichts genommen wird, sondern dass man etwas bekommt. Und das ist so, so wertvoll, diese Aussage von dir.
Aber auch da ist das Problem, es ist, also ganz ehrlich, hätte man mir das vor einem Jahr gesagt, hätte ich das verlacht, ich hätte das nicht geglaubt. Also ich glaube wirklich, um es wirklich verstehen zu können, muss man da einfach echt einmal durch. Das ist wirklich schwierig, aber also für mich war das einfach wirklich die ersten Monate. Ich habe das Gefühl gehabt, man hat die Farbe wieder angestellt im Leben. So, ich hatte alles wie in so einem Milchglas gesehen, grau, matt. Und mir war auch, ich fand mich selbst auch so, ja, okay. Und jetzt mittlerweile, ich komme viel mehr zu dem, wie ich eigentlich bin und was mich ausmacht, was ich eigentlich wirklich will. Und das ist auch nochmal so ein Punkt. Durch den Alkohol kann man ja auch sich in Sachen hineintrinken, habe ich immer gesagt. Ne? Also ich bin in einer Situation, ich fühle mich nicht wohl, ich trinke mich rein. Ich stelle mir einen ein und dann fühle ich mich schon irgendwie wohl.
Ja.
Und durch die Nüchternheit musste ich jetzt erstmalig wirklich rausfinden, erstens, was gefällt wirklich mir, worauf habe ich Lust und Sachen, auf die ich keine Lust habe, die mache ich jetzt nicht mehr. Und das ist wirklich befreiend. Also ich kann jetzt nicht irgendwie mit Leuten umgeben sein, die ich nicht mag. Das heißt, zwangsläufig umgebe ich mich damit jetzt nur noch mit Menschen, die ich wirklich auch, die mir gut tun. Und das ist wirklich was, das ist echt ein Geschenk. Also, weil man muss klar sehen, man muss für sich viel klar kriegen und dadurch kriegt man aber auch echt ein gutes Empfinden für sich selbst und auch einen Zugang zu sich selbst mal wieder.
Ja. Genau. Vorher hast du dich mit Leuten getroffen, bist auf eine Party gegangen, wo du wusstest, da sind nur Idioten und die Musik ist scheiße und du bist trotzdem hingegangen, hast dir einen reingeballert und dann war es irgendwann gut. Und heute sagst du, okay, das sind scheiß Leute, scheiß Musik, ich bleib zu Hause oder ich gehe essen oder was auch immer.
Genau. Und dann freue ich mich halt umso mehr oder ich suche mir jetzt die Sachen raus und das ist halt auch eine Reise. Ich bin da noch gar nicht am Ende. Also ich habe das Gefühl, ich lerne mich jetzt erstmal richtig kennen. Und ist aufregend, macht Spaß.
Hattest du da Angst vor, diese Reise anzutreten?
Ja, weil es mit Konflikten verbunden ist. Ne? Also es ist natürlich, ist vielleicht auch nochmal so, ich würde sagen, ich bin auch jemand, also mir ist es auch schon wichtig, gemocht zu werden. Ich glaube, so geht es jedem, aber mir war es einfach auch irgendwie immer wichtig, irgendwie zu wirken. dass ich die Lustige bin, dass ich die Interessante bin und so. Und dadurch habe ich mich aber auch oft vielleicht gar nicht so gezeigt, wie ich wirklich bin. Mhm. Oder auch das Gefühl gehabt, ich muss jetzt das und das machen oder auf die und die Party gehen, weil das jetzt cool ist. Obwohl ich vielleicht eigentlich gar keine Lust hatte und vielleicht lieber zu Hause gelegen hätte und mir einen Film angeguckt hätte. Aber das wäre ja nicht cool gewesen, hätte nicht in mein Image gepasst. Und das ist auch ein Stück der Wahrheit. Man muss sich dann auch dem stellen. Ich habe zum Beispiel für mich erkannt, ich bin ein eher unspontaner, introvertierter Mensch, der auch gerne einfach mal zu Hause sitzt und den ganzen Tag Jogginghose trägt und sich Serien anguckt. Das ist nicht spannend, das ist nicht cool, aber so bin ich. Mhm. Und dann ist das auch okay. Und das war so ein bisschen das musste ich für mich klar kriegen, dass ich keine Rolle spiele, dass ich halt wirklich das mache, was ich wirklich vom Herzen auch fühle.
Ja.
Und da kann man natürlich auch mal anecken, ne? Dass dann irgendwelche Leute sagen, Mensch, die ist aber ganz schön langweilig geworden, aber dann muss ich damit klarkommen.
Ja, aber das ist ja auch in meinen Gesprächen immer wieder Thema, dass Menschen, die sagen, hey, ich war so lustig und so ein Partylöwe und in Wirklichkeit sitze ich lieber zu Hause und lese ein Buch. Hä? Ja,
ja, und, das ist wirklich so.
Aber das ist doch irgendwie schön, weil dann, was du ja auch sagst, erst dann findet man ja zu sich selbst.
Ja. Und zum Thema lustig sein. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut. Erzähl.
Zum Thema lustig sein, weil das war wirklich etwas, was mir auch... Ich habe immer gerne Witze gemacht oder so. Und ich dachte, das könnte ich ja nur, wenn ich trinke. Und da kann ich das auch nochmal an die Leute sagen, denen es vielleicht ähnlich geht. Man ist nüchtern, ist man 1000-mal lustiger. Mhm. Weil man viel schlagfertiger ist. Die Gedanken sind schneller. Also es ist nicht so, dass man unlustig wird oder uninteressant, wenn man jetzt nicht mehr trinkt. Ganz im Gegenteil. Ich finde, man kann dadurch viel besser Witze bringen oder einfach sich, wenn man sich wohlfühlt, kommt das ganz automatisch. Da braucht es wirklich keinen Alkohol für. Und der verlangsamt einen ja eher noch im Kopf. Und das ist wirklich was, das habe ich dann auch gespürt, dass mir das gut tut.
Ja. Ist aber auch, glaube ich, vielleicht kein langer Weg, aber ein Weg, um zu erkennen, dass man eben auch ohne Alkohol lustig sein kann, ne?
Total.
Das Problem ist ja, wenn man betrunken ist, denkt man ja, man ist besonders witzig und wenn von außen jemand guckt, denkt derjenige, aber was ist das für ein Scheiß, ja? Erstmal, der Witz ist nicht lustig, zum Zweiten, er lacht über seinen eigenen Witz am lautesten und drittens, hat er ihn schon zweimal erzählt. Haha.
Ja.
Aber das ist ja nochmal was anderes. Das ist der Blick von außen dann, ne?
Ja, es ist halt einfach die Sachen, die ich dachte, die Alkohol mir geben würde. Also dieses lustig sein oder auch mal locker sein oder so schlagfertig sein. Das ist ja alles schon in mir drin.
Ja.
Der Alkohol gibt mir ja nichts, was nicht vorher da ist.
Ja.
Und um das so zu verstehen, das hat gedauert, ja.
Das ist ein schöner Spruch. Alkohol gibt mir nichts, was nicht vorher schon da war, ne?
Ja. Das ist tatsächlich so. Und mittlerweile, ich habe jetzt das Gefühl, ich bin auf einem richtig, richtig guten Weg. Also ich hatte jetzt letztens Geburtstag und dann waren meine Stiefschwestern auch hier. Und wir haben so drüber gesprochen und die hatten beide auch gesagt, dass sie sich total freuen über die Entwicklung, die ich jetzt nochmal gemacht habe, so dass man das einfach merkt, selbst richtig Ruhe und ich merke das ja auch, ich höre den Leuten viel aktiver zu, ich interessiere mich für die Menschen. Ich bin einfach viel mehr bei mir und kann auch meine eigenen Empfindungen und Gefühle mal wieder richtig spüren und das ist auch aufregend.
Ja klar, also wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt mal angenommen, die sind da, steht eine Flasche Wein auf dem Tisch und du kannst dich gar nicht richtig auf das Gesagte konzentrieren, weil du immer denkst,
Ja. Ja, so war es. Und auch wenn ich mit Freunden ausgegangen bin, keine Kneipe, kein Club hat mir die Genugtuung gegeben. Ich bin immer von Club zu Club zu Club zu Club absolut rastlos, habe meine Freunde teils einfach stehen lassen, weil ich dann auf einmal die, ich gehe jetzt nochmal dahin. Also ich war ja nie bei den Menschen, die waren immer nur so Text mit dabei. Hauptsächlich ging es dann immer darum, möglichst viel zu erleben in möglichst kurzer Zeit, möglichst viel trinken. Und jetzt habe ich halt wirklich die Chance, mich mit den Menschen auch mal wirklich Mittag oder mittags zu einem Kaffee oder was zu treffen. Und auf einmal kann ich denen richtig zuhören. Wir haben Ruhe, wir haben richtige Gespräche. Und ja, die Menschen, die mir nah sein wollen, können mir jetzt tausendmal näher sein als vorher.
Ja. Und hast du rausgekriegt, wenn du so von Club zu Club gezogen bist, was du da gesucht hast? Und wenn du es weißt, hast du es jemals gefunden?
Ich glaube, ich hatte einfach total Angst, irgendwas zu verpassen. Das war so das immer. Also ich Angst, dass es woanders cooler sein könnte. Angst, dass woanders auch die und die Freundin sein könnte, die ich vielleicht in diesem Fall noch treffe. Er hatte immer das Gefühl, woanders ist es schon da. Also einfach Rastlosigkeit. Und ja, ich konnte nichts so richtig befriedigen in dem Moment. Das war halt wirklich einfach immer weiter gucken. Und ich habe es nie gefunden. Nee. Also ich will auch nicht, also ich hatte auch schöne Abende. Also das soll jetzt nicht so klingen, als dass alles immer schrecklich war. So war es nicht. Aber in mir drin war es einfach nicht schön.
Ja, und es ist ja irgendwie, ich finde es irgendwie tragisch, diese Rastlosigkeit, die mir nicht fremd ist, im Übrigen, ja. Deshalb war ich gespannt auf deine Antwort. Ja, wenn du jetzt gesagt hast, ja, ich habe es gefunden. ich kenne das, ja, dieses Losziehen und nee, ich muss noch woanders hin und so. Und ohne wirklich zu wissen, wann es gut ist. Also wann komme ich irgendwo an, wo ich sage, hier bin ich, hier fühle ich mich jetzt zu Hause, hier fühle ich mich jetzt wohl. Also diesen Zustand zu erreichen, das ist halt, wenn es mit Alkohol, mit viel Alkohol einhergeht, schwierig bis in meinen Augen unmöglich.
Ja, zumal, wenn man immer auf der Suche nach dem Spannenderen ist, aber sich eigentlich nie wirklich auf die Menschen konzentriert, sondern immer nur auf den Alkohol.
Ja.
Kann das ja nie zu einem Erfolg führen. Weil auch wenn ich jetzt eine Freundin noch getroffen hätte in dem Club, wo ich dann unbedingt noch hin wollte, hätte ich mich ja nicht richtig auf sie konzentrieren können.
Ja.
Sondern wäre ja wieder abgelenkt vom, ich will mich jetzt berauschen.
Stimmt.
Na, also, ja.
Und du hast, vorhin hast du gesagt, du, nachdem du aufgehört hast, bist du in diese Pink Cloud gekommen, von der ja viele reden. Wie hat sich das bemerkbar gemacht bei dir?
Also erstmal fühle ich mich unglaublich entlastet. Als ich wirklich, vor allem, das ist auch so ein bisschen, ich war auch so stolz darauf, diesen Entschluss getroffen zu haben. Vor allem, dann war ich gerade mal 2 Wochen nüchtern. Das war jetzt nichts, wo man sagen kann, dafür hätte ich jetzt schon eine Auszeichnung verdient. Aber es war für mich so, ich war so stolz, dass ich das erkannt habe. Und bin dann ja auch sofort zu den Leuten und habe denen das erzählt. Ich habe Freunde angerufen und gesagt, übrigens, ich trinke jetzt nicht mehr. Und das hat mich alles so beflügelt. Und auch die Reaktionen, die waren wirklich positiv, muss ich sagen. Und auf einmal empfand ich halt so eine extreme Motivation. Ich war auch einfach gespannt auf das, was kommt. Ich wusste, die Gefühle kehren zurück. Ich wusste, ich muss mich zwangsläufig mit mir auseinandersetzen. Und ich glaube, so die Aussicht auf das, dass jetzt eine Zeit kommt, in der sich wieder was verändern kann zum Positiven, das hat mich einfach total euphorisiert. Also wie gesagt, das war, als ob man die Farbe andreht.
Also du hast dich drauf gefreut, auf das, was kommt, und hattest keine Angst davor?
Ja. Nein. Ganz und gar nicht. Ich habe mich wirklich richtig gefreut auf die erste nüchterne Hochzeit, auf das erste nüchterne Tanzen. All das waren Sachen, da war ich richtig, ich habe mich da wirklich drauf gefreut, um zu gucken, was empfinde ich denn? Weil endlich hatte ich das Gefühl, ich kann wieder empfinden.
Ja.
Was macht das mit mir? Wie fühle ich mich? Vor allem auch, wie bin ich? Kann ich überhaupt tanzen ohne Alkohol? Kann ich lustig sein? Bin ich eloquent? Also sowas. Also ich war einfach aufgeregt darauf, mich selbst ein Stück weit zu erkennen, ja.
Und hattest du Bedenken, dass jemand aus deinem engeren Umfeld das irgendwie blöd findet, dass du nichts mehr trinkst?
Ja, meine Familie.
Da hattest Leider. Du Angst vor oder also das war auch Eltern, denn tatsächlich so?
Es war auch so. Also meine Eltern und mein Bruder, der hat das am Rande jetzt nur mitgekriegt, aber für die war das nicht so positiv. Also die fanden das schon okay, aber es war halt eher so, ach, das ist doch gar nicht schlimm, wie du getrunken hast. Ist doch alles nicht so schlimm. Und also eher so, und dann kam auch oft, krieg doch erstmal das mit dem Essen in den Griff. Na, also, und das ist bis heute leider noch so, dass die das nicht, also die sehen mein Trinkverhalten nicht als problematisch.
Das ist problematisch, ja. Das finde ich eben wichtig, dass, wenn, und ich habe das auch schon so oft gesagt, ich plapper das immer wieder hin, wenn jemand sagt, ich habe ein Problem, dann muss man das einfach ernst nehmen. Egal, was es ist. Ja. Ja? Wenn jemand sagt, für mich ist es ein Problem, ein Bier am Wochenende zu trinken, ja, dann mag das für mich und vielleicht auch für dich lächerlich erscheinen, aber dann ist es für die Person ein Problem. Und wenn du innerlich so zerrissen warst durch die Trinkerei und das sagst, dann ist das ein Problem. Und dann finde ich, steht es auch niemandem zu, auch der eigenen Familie nicht, zu sagen, naja, war doch eigentlich gar kein Problem. Das ist dann, wenn jemand sagt, ich habe ein Problem, dann ist das Problem da, Ende.
Ja, und das ist halt tatsächlich, da kommen wir vielleicht auch nochmal auf den Begriff des Alkoholikers, der Alkoholikerin. Dieser Begriff, ich habe Angst oder ich weiß nicht, ob der auf mich passen würde. Ich denke immer, ich hätte mehr trinken müssen oder so, was aber eigentlich auch schwachsinnig ist, weil ich weiß ja mittlerweile durch das ganze Wissen, was ich mir angeeignet habe, dass es eben den Alkoholiker nicht gibt. Es gibt auch nicht unbedingt das und das und das und das muss alles so und so erfüllt sein. Also es gibt schon diese Tests, ne? Aber es ist halt einfach kein Begriff. Es ist ja auch keine Diagnose Alkoholiker, sondern es gibt ja Alkoholkonsumstörungen. Also es gibt ja verschiedene Abstufungen in all dem. Aber bis die Leute das wirklich verstehen müssten, die mir einmal richtig doll zuhören und auch Lust drauf haben, es verstehen zu wollen. Und ich akzeptiere es jetzt einfach so, dass die das nicht so ernst nehmen oder das als, ich weiß auch nicht, was die daran stört, dass ich nicht trinke. Ich weiß es, ich habe es einfach so akzeptiert. Die meisten Menschen in meinem Umfeld finden es richtig gut und sagen, ich bin einfach seitdem viel angenehmer auch und sind da einfach stolz auf mich und auf die konzentriere ich mich. Und wenn meine Familie das nicht so sieht, dann nehme ich das so hin und kann es eh nicht ändern.
Ich finde es tragisch. Oft ist es ja so, die Menschen, die nicht akzeptieren wollen, dass jemand sagt, ich habe ein Alkoholproblem oder ein Alkoholthema oder wie auch immer man das denn nennt, oftmals sind es ja die, die selber ein Thema damit haben, das aber nicht gespiegelt haben wollen. Ja? Nach dem Motto, so, wenn die jetzt sagt, sie hat ein Problem, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass ich auch ein Problem habe. Und ich habe ja kein Problem. Ja. Also damit kann sie auch kein Problem haben. Verdammt nochmal.
Ja. Und ich glaube, es ist vielleicht, man darf ja auch nicht vergessen, die haben mit mir ja schon eine Menge durch. Na, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht einfach so ist, nicht jetzt auch das noch.
Ja.
Jetzt ist sie auch noch Alkohol, jetzt ist sie auch noch Trinkerin oder wie? Was kommt noch? Ich glaube, vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen dieses, nee, komm, das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Aber, aber weißt du, das finde ich eben schade, weil du kommst jetzt damit um die Ecke, wo du das Problem für dich gelöst hast oder dabei bist, es zu lösen, ja? Ganz gelöst haben wirst du es vielleicht nie, aber du bist dabei, es selbst für dich zu lösen. Du brauchst da du brauchst ja niemanden, der von außen dich da an die Hand nimmt. Das machst du ja selber, so wie du das beschrieben hast. Und gerade deshalb sollte man doch im Grunde genommen aufatmen und sagen, puh, das habe ich gar nicht erkannt, aber schön, dass es jetzt für dich, dass du dabei bist, es für dich zu lösen.
Ja. Ich denke mal, es braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Mhm. Aber wie gesagt, davon mache ich mich nicht. Ich hatte ansonsten so viele positive, wirklich unterstützende, tolle Reaktionen in meinem Umfeld. Also, und vor allem auch seit der Nüchternheit sehe ich auch mal, und das ist eigentlich das wirklich Erschreckende, wie die anderen trinken und wie anders ich trinke.
Ja.
Also auf einer Hochzeit, ich war mit meiner Cousine auf einer Hochzeit und sie hatte ein Glas Wein. Und das stand da, ich glaube, bestimmt eine Stunde. Und sie hat es halb ausgetrunken. Und ich habe zu ihr gesagt, wie machst du das? Also ich sage, ich beobachte das jetzt und bei mir hätte das nicht, also das hätte keine 3 Minuten gedauert. Dann wäre das Nächste und das Nächste. Und sie meint, nö, ich habe gerade nicht so Lust gehabt. Ich habe mich auch unterhalten und so. Und da habe ich mal gemerkt, wo der Unterschied ist. Also das ist auch, das habe ich aber vorher nie gesehen.
Ja, klar.
Und das kann ich jetzt in der Nüchternheit, erkenne ich das erstmal auch, wie ich teils auch wahrscheinlich aufgefallen sein muss, weil ich so anders war in der Hinsicht.
Und dann wirst du dich auf der Hochzeit auch mal umgeguckt haben, was eigentlich so die breite Masse, wie die breite Masse trinkt, ne?
Ja, total und ganz anders. Also bei mir gab es da, ich habe schon ganz, ganz, ganz peinliche Auftritte bei Hochzeiten abgelegt. das wäre da richtig aufgefallen. Mhm. Aber das ist mir erst aufgefallen, wo ich jetzt wirklich mal wie aus der Vogelperspektive mal nüchtern drauf gucken kann und denke, mein Gott.
Ja. Und da kannst du vielleicht froh sein, Katharina, dass du jetzt nicht sehen kannst, wie du damals warst.
Ja.
Ja. Oder wenn du dir jetzt selber auf der Party, auf der Hochzeit da begegnet wärst, hättest du dich wahrscheinlich mit Grausen abgewandt von dir selbst.
Das ist tatsächlich auch was. Ich habe das war eine Erfahrung, da hatte ich ein Mädchen kennengelernt, die war ein bisschen jünger als ich und wir hatten uns, also das war, da habe ich noch getrunken und wir haben uns unterhalten und es war ein nettes Gespräch. Aber nach und nach habe ich immer mehr getrunken und ich habe gemerkt, wie sie sich immer mehr von mir zurückgezogen hat.
Hm.
So, weil sie auch gemerkt hat, die ist gar nicht mehr bei mir. So, also, und das ist tatsächlich was mir jetzt auch im Nachhinein, habe ich immer mehr so Situationen, wo mir so auffällt, dass ich meine, also ich da in dem Moment einfach keine gute Gesprächspartnerin gewesen bin oder auch nicht empathisch war oder so, ne? Weil ich einfach zu sehr bei mir und Alkohol war.
Und das Tragische ist, wenn man denn trinkt, dann denkt man ja, man ist besonders eloquent, man ist besonders lustig. Ja, man ist ganz besonders dabei. Und in Wirklichkeit ist es im Grunde genommen eine Ohrfeige für den anderen, für den Gesprächspartner, der feststellt, okay, es geht hier nicht um unser Gespräch, es geht demjenigen nur um das Trinken und hört mir gar nicht mehr richtig zu. Redet irgendwie, denkt nur an sich, ja, redet irgendwelchen Unsinn. Ja. Und das, ich glaube, das tut auch echt weh, ne? Dem anderen.
Ja. Und das muss ich auch echt sagen, also da, das merke ich auch jetzt erst, wie nah man Menschen sein kann, wenn man jetzt wirklich in der Nüchternheit sich nachmittags 2-3 Stunden Zeit für eine einzelne Person nimmt. Das ist 1000-mal mehr wert, als wenn ich 20 Mal mit derselben Person in der Kneipe sitze und wir uns da gegenseitig anschreien, weil die Musik so laut ist.
Also, ja.
Das ist auch wirklich nochmal, ich bin den Menschen einfach näher gekommen jetzt.
Weil du sicherlich auch mal eine Frage stellst, die ein bisschen tiefer geht als was trinken wir als Nächstes, ne?
Ja, weil ich jetzt auch, und ich habe auch die Kapazitäten zuzuhören. Vorher war mein Kopf war ja ständig beschäftigt mit entweder, als ich dann aktiv getrunken habe, weil ich dann gerade aus war, war es halt der Alkohol und sonst war es ja dieses Gefühl der absoluten, naja, wie so eine Leere innen drin. Ne? Ich habe nichts richtig empfinden können und fühlte mich einfach lustlos, antriebslos. Ich war ja nicht, in mir drin war ja nicht viel zu holen. Und das ist jetzt anders. Jetzt habe ich die ganze Bandbreite im Angebot an Gefühlen. Und ja.
Toll. Hast du denn in der Nüchternheit jetzt schon Dinge erlebt, wo du vorher gedacht hättest, die kann ich nicht erleben oder es wird so nicht passieren in meinem Leben?
Tanzen. Hatte ich eine Angst vor dem Tanzen, weil ich habe gerne getanzt und dann auf der einen besagten Hochzeit fing es dann so ein bisschen an mit Tanzen. So. Da war ich auch, das war, ich glaube, 4 Monate nüchtern und vorher hat sich einfach die Gelegenheit nicht ergeben. Und dann habe ich gesagt, so jetzt komm, egal, jetzt stell dich auf die Tanzfläche und das hat einen Spaß gemacht. Also es ist nicht so, und auch da wieder, der Alkohol gibt mir ja nichts, was nicht vorher schon irgendwie veranlagt ist. Ich tanze gerne. Mhm. Ob ich es jetzt gut kann, sei dahingestellt. Ich fühle mich dabei aber super wohl. Und es macht mir Spaß. Und das ist etwas, wo letztens im Sommer eine Firmenfeier, wo auch viel Alkohol war. Ich natürlich nicht. Ich dann ganz vorbildlich nüchtern. Und ich habe stundenlang getanzt. Mich dabei so wohl gefühlt und dann war ich fast ein bisschen, ich wollte am liebsten jedem sagen, ey, ich trinke übrigens keinen Alkohol und tanze trotzdem so. ich hatte dann Angst, dass die Leute denken, ich bin betrunken, aber ich fühlte mich einfach so wohl. Also und das kommt auch dazu, ich bin sehr stolz darauf, nicht zu trinken, das muss man auch sagen. Also ich, ist nicht so, dass ich irgendwie heimlich jetzt was trinke, was so aussieht wie ein alkoholisches Getränk, sondern ich bin da gnadenlos. Ich bestelle mir ein Wasser, wenn sich andere da was anderes bestellen. Also ich gehe damit ganz, ganz offen um. Und das hat mir auch wirklich von vornherein so geholfen, das offen zu machen, dass ich nicht trinke. Und ja.
Das war für dich der richtige Weg, das so zu machen?
Nee, weil, also... Ich habe mir was aus meinem Tagebuch rausgeschrieben. Mhm. Was hatte ich hier im Moment? Ich habe keine Scham, ich habe auch keine Scham damit, dass ich ein Problem mit dem Alkohol quasi hatte, muss ich auch sagen. Ich bin jetzt aber eher stolz darauf, dass ich es jetzt erkannt habe und geändert habe. Also diese Scham hatte ich jahrelang vorher, als ich noch trank. Da war mein Leben sehr schambehaftet. Und jetzt in dem Moment, wo ich weiß, es liegt hinter mir, oder hoffentlich hinter mir, man weiß ja nie, aber es liegt, sobald ich das hoffentlich beeinflussen kann, hinter mir, habe ich keine Scham mehr dafür, wie es gewesen ist. Ich schäme mich dafür nicht.
Ja. Gibt es ja auch keinen Grund für.
Das ist halt echt. Hm. Nee, also weil ich jetzt ja auch raus bin. Das ist halt echt, also...
Verstehe ich.
Ja.
Schön, Katharina. Ich finde das ganz toll. Ja, und ich habe, als wir uns im Sommer kennengelernt haben, habe ich schon gewusst, wenn wir mal sprechen, dann wird es ein tolles Gespräch. Und genauso ist es gekommen. Ich finde das super. Ich finde das wirklich ganz toll. Ich finde es auch toll, dass du deinem Mann das so kommuniziert hast, wie du es gemacht hast, ja, nicht so boing, sondern so, dass es für ihn gut zu verarbeiten ist. Und ich glaube, dein Mann ist sehr, sehr glücklich, dass er dich hat, so wie du jetzt bist. Ja, und könnt ihr gemeinsam auf die Zeit zurückgucken, die ihr vielleicht ein bisschen anders wart gemeinsam.
Ja, total. Und also ich finde es halt auch einfach, also was mir auch wichtig war, weswegen ich hier auch mitmache, ich finde es einfach enorm hilfreich zu hören, wie es anderen Menschen oder auch wie unterschiedlich das Problem Alkohol aussehen kann.
Ja.
Dass es nicht ist, dass man jeden Tag da morgens sich die Wodkaflasche reinknallt, sondern dass es wirklich so viele Facetten hat und dass dieser Alkohol bei uns mittlerweile aber so normal ist in der ganzen Gesellschaft, dass wir da nicht einen Ansatz drüber nachdenken, dass es uns auch wirklich psychisch oder auch dann körperlich später auch einfach wirklich richtig, richtig schaden kann. Und deswegen war es mir auch einfach wichtig, hier nochmal die Geschichte zu erzählen, dass auch Leute die vielleicht ähnlich trinken wie ich, die sich so als Partymädchen bezeichnen oder sowas, auch das kann echt schnell richtig doll kippen.
Mhm. Ja.
Und dieses Bewusstsein, das habe ich halt erst mir aufbauen müssen. Und ja, das kann so viel besser sein, wenn man es einfach mal lässt. Und aber klar, man muss sich auch ein paar Tricks zurechtlegen. Ne? Also zum Beispiel bei mir ist es ganz klar, dass ich Veranstaltungen verlassen müssen. Also im Idealfall bin ich mit dem Rad da, dass ich fahren kann, wenn ich keine Lust mehr habe.
Ja.
Es gibt nichts Schlimmeres, als da zu sitzen, nicht weg zu können. Alle trinken und man selbst denkt sich, ich will hier weg, ich will hier weg.
Mhm.
Sowas ist halt echt nicht schön. Also das sind so ein paar Tricks, die ich mir zurechtlege, aber ansonsten, mein Leben ist jetzt einfach echt besser.
Toll. Ja, und die Tricks, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, ne? Das kann ja jeder sich die eigenen Tools zusammensuchen.
Ja.
Und
aber dass man welche hat, hilft.
Ja, natürlich. Genau. Also es fängt ja damit an, mit der Antwort auf die Frage, warum trinkst du nichts? Ja, also ich habe dir jetzt dreimal was angeboten, jetzt trink endlich was. Darauf braucht man einfach, wenn man das erste Mal losgeht oder die ersten Male, eine adäquate Antwort.
Ja.
Die nicht darin endet, ja, okay, jetzt bin ich in der Zwickmühle, jetzt trinke ich halt doch, weil es mir peinlich ist, nichts zu trinken.
Ja. Ja, so manche Sachen, also bei mir ist es halt nach wie vor der Begriff, ob ich mich selbst Alkoholikerin nennen würde oder
ist
das ist noch was, daran kaue ich noch ganz schön rum.
Ja, aber ist das für dich eine Frage, die du beantworten musst für dich?
Ja, weil ich habe das Gefühl, ich würde den Begriff Alkoholiker oder Alkoholikerin verwässern durch mein Trinkverhalten. Weil es ja eben so nicht klassisch das ist, was man denkt, aber dann kommt mir wieder im Sinn, so ist es ja auch wirklich nicht. Und tatsächlich fände ich es fast befreiend, mich so bezeichnen zu können. Das klingt jetzt vielleicht für viele erschreckend, aber weil ich damit so ein bisschen die Absolution hätte zu sagen, hey, Thema beendet, ich bin Alkoholikerin, ich trinke nicht, Punkt.
Mhm.
Ich bin so ein Fan von den Radikalen.
Ja.
Und das wäre so, aber da habe ich das Gefühl, ich klingt jetzt doof, ich hätte das noch nicht verdient, in Anführungszeichen, mich so zu nennen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber also ja, ich verstehe, was du meinst, aber nein, das ist völlig falsch, was du, in meinen Augen ist es völlig falsch, diese Denke, weil es ist ja kein Prädikat oder kein Premium-Merkmal. Nee. Liebe Katharina, du darfst dich jetzt Alkoholikerin nennen, weil du so und so viel getrunken hast. Nee, das ist ja totaler Quatsch. Ja, ich hatte ja auch schon im Interview Leute, ich hatte mal einen, der hat, glaube ich, 3 Bier am Wochenende getrunken und hat gesagt, ich bin Alkoholiker. Ja?
Ja.
Und andere, die trinken jeden Tag, was weiß ich nicht, und sagen, nö, bin ich nicht. Und ich, also was du ja eingangs selber gesagt hast, ja, ist der Begriff des Alkoholikers ist ja nicht klar definiert, sondern es gibt ja nur diese Tests, die sagen, hast du ein Problem, ja oder nein? Und selbst da kannst du ja noch so schummeln, dass du am Ende sagst, naja, ich bin so im dunkelgelben Bereich, den kann ich ja noch weitermachen.
Ja, und es ist halt, ich habe halt manchmal die Angst, also das ist auch die Angst, die ich tatsächlich habe, ich möchte nicht wieder trinken, aber ich habe Angst, dass dass irgendwann von außen oder auch dann von mir irgendwann vielleicht kommt, ach komm, so schlimm war es doch nicht.
Verstehe, ja.
Ist doch alles cool, du warst doch lustig. Und ich habe das Gefühl, wenn ich sagen würde, ey, ich bin Alkoholikerin, ich bin jetzt trocken, dann würde ich mich so ein bisschen davor schützen und könnte sagen, Leute, redet nicht so einen Stuss. Das stimmt nicht. Ne, das ist so dieses, ich würde es gerne als Schutzschild benutzen.
Ja, verstehe ich.
Das wäre vielleicht so die richtige Umschreibung.
Ja, okay.
Denn, wenn die Leute das hören, sagen sie, nein, um Gottes Willen. Also das ist so meine Hoffnung.
Ja.
Aber
das stimmt, wenn du dir den Stempel gibst, ich bin Alkoholikerin, dann ist Ruhe im Karton. Dann sagt keiner,
jetzt
trink doch nochmal ein. Wichtig ist halt, dass du selber für dich das auch dann annehmen kannst, diese Begrifflichkeit, also dieses Label, ja. Und nicht irgendwann sagst, naja, ich habe mich zwar damals Alkoholikerin genannt vor 2 oder 3 Jahren, aber so schlimm war es ja gar nicht. Die Gefahr besteht natürlich immer noch, ja. Aber nach außen hin, dein Umfeld wird ganz anders reagieren, wenn du sagst, ich bin Alkoholikerin und nicht, ich trinke nicht, weil es mir nicht bekommt. Klar, ist so.
Ja, genau. Das meine ich ja. Und das ist ja auch echt ein Problem. Ich meine, bei jeder anderen Sucht, das wurde ja auch schon oft angesprochen, aber es ist ja wirklich so. Es wird einem applaudiert, wenn man es schafft, aufzuhören. Und beim Alkohol kommt ständig dieses, ach, bist du dir sicher? Wirklich? Und das ist so das Gemeine daran, dass Menschen, die auch gerade am Anfang stehen, auch durch ein Umfeld so schnell verunsichert werden können, weil nicht applaudiert wird, dass man nüchtern lebt, unbedingt. Sondern dann kommen so ein paar Zweifel rein und ach, du bist aber früher warst du öfter ausgegangen. Komisch. Jetzt ist sie langweilig geworden. So. Das ist so gemein, wenn man Menschen so entgegentritt. Und ich hoffe einfach sehr, dass auch in der breiten Masse Bewusstsein dafür entwächst, dass man das einfach unterstützen sollte, wenn jemand sich entscheidet, ein nüchternes Leben zu führen, warum auch immer. Und dass es erstmal was ist, was wirklich richtig gut ist und was ja mutig auch ist.
Jetzt hast du ja aber selber gesagt, dein Umfeld hat sehr positiv darauf reagiert.
Ja, ja, meine schon. Aber ich denke so an viele andere auch, ne?
Also, ja, das stimmt. Ja, also
ich bin da ja wirklich gesegnet.
Ich kenne das ja auch, ja, wenn ich in der Gesellschaft bin und die Leute sagen, früher, nach dem Motto, früher hat aber noch eine zweite Tasse Kaffee genommen. Also früher habe ich ja gern getrunken und war immer vorne mit dabei und jetzt trinke ich gar nichts mehr. Da sagen die, warum? Und also meine Ansage ist dann immer, ich habe in meinem Leben so viel getrunken, wo jeder einen Haken hintermachen kann, der mich kennt. Und jetzt trinke ich nicht mehr, bekommt mir einfach besser. So, jetzt bin ich aber auch nicht Anfang 30 und ein Mädchen, sondern ich bin ein Kerl von Mitte 50, wo mir möglicherweise jemand unterstellt, okay, der ist jetzt alt genug und hat genug gesoffen, dass es vielleicht auch richtig ist. So, bei dir unterstellt man das vielleicht anders. Das kann sein, das weiß ich nicht, ja. Aber mir ist es sehr gut bekommen, klar zu sagen, nein, ich trinke nicht mehr, weil ich in meinem Leben genug getrunken habe. Ich will nicht mehr. Ende. Und dann kommt, dann sagen die, das finde ich ja toll. Ja, bei mir ist das ja ein bisschen anders. Hatte ich ja auch schon mal gesagt. Ich hatte ja mal einen, der mir genau erklärt hat, warum er trinken muss, weil das ja so wichtig ist für ihn und seine Frau, einen teuren Wein zu trinken. Oder auf einer Gesellschaft muss man ja was trinken. So, wo ich sage, Schwachsinn, habe ich mich umgedreht und habe mich mit anderen Leuten unterhalten, weil ich so einen Unsinn nicht mehr anhören muss.
Ja, zumal man muss auch wirklich, also gerade dieses mit schönen Anlässen und sowas. Ich meine, Alkohol dämpft die Gefühle.
Natürlich.
Ja. So richtige Freude. Und manchmal, dann habe ich das so bei Kleinigkeiten. Dann fahre ich hier mit dem Rad lang und sehe irgendwie, was weiß ich, einen lustigen Vogel. Da freue ich mich richtig. So, das ist so, man ist ja viel, man hat ja komplexe Gefühle. Jeden Tag hat man auch. An einem Tag kann man gut drauf sein, dann ist man wieder schlecht drauf, dann ist man mittel drauf, dann ist man gelangweilt, dann ist man wieder aufgeregt. So diese Bandbreite, was das Leben eigentlich zu bieten hat. Und beim Trinken war es immer dasselbe. Es war immer dasselbe Gefühl, wenn ich betrunken war.
Ja.
Immer dasselbe. Also es ist ja irgendwann auch langweilig, weil man weiß ja, ich trinke, dann passiert das. Ich empfinde das. Und diese Nüchternheit, das ist jetzt für mich einfach gerade spannender.
Ja, ich kenne das so gut, ja, klar.
Na, und auch gerade, wenn man jetzt auch mal nüchtern ausgeht, Leute zu beobachten, also jetzt nicht beobachten wie so ein Freak oder so, sondern einfach zu gucken, wie sich Menschen verhalten und sich so seinen eigenen Teil zu denken, dazu zu hören, sich das mal anzugucken. Und das ist eigentlich auch, es gibt einfach viel mehr zu entdecken, als einfach nur dieses sich wegmachen. Ne?
Genau, weil jetzt. Also früher hast du mehr in dir drin gelebt, ja, so nach dem Motto, ich muss trinken. Und dann kommt ja tatsächlich nichts mehr, außer dummes Zeug an, das man sich im besten Fall sowieso nicht mehr erinnern kann. Genau, und jetzt kannst du völlig ruhig und gelassen gucken, was machen denn die anderen? Und das ist auch spannend, finde ich auch. Ist einfach lustig zu sehen.
Ja, oder auch, also ich bin auch weiterhin noch so, dass ich oft eine große Klappe habe und auch mal das Wort an mich reiße und so, aber dann weiß ich jetzt, das bin halt ich. Mhm. Das ist nicht der Alkohol.
Ja.
Das bin ich. Ich bin so. Ich sag manchmal Sachen, die vielleicht peinlich sind oder so. So bin ich halt. Mhm. Und wenn es dann mal wirklich daneben ist, dann weiß ich, oh, okay, da habe ich gerade was doof gesagt, aber nicht der Alkohol.
Ja.
Ich kann mir selbst mehr vertrauen, weil ich ja, es ist nichts mehr um mich herum, was mich irgendwie jetzt manipuliert, sondern kommt aus mir heraus.
Ja. Und selbst wenn du da mal drüber bist, dann muss es dir nicht so peinlich sein, wie es dir früher möglicherweise peinlich
total
war. Ne?
Mhm. Total. Also das ist, dann weiß ich halt einfach, oh, so bist du halt manchmal, musst du halt mal lernen, die Klappe zu halten. Ne, sei nicht immer so vorlaut oder so, aber dann bin ich halt so, das bin ich.
Ja.
Und das ist auch eigentlich ganz gut, vor allem, man muss ja wirklich überlegen, seitdem ich 15 bin, dieses exzessive Trinken, ich lerne mich jetzt erst mit Anfang 30 ja so richtig kennen.
Mhm. Ja. Ja.
Ja.
Und das ist schön, dass du das jetzt kannst, ja, dass du nicht noch 20 Jahre ins Land hast gehen lassen, sondern jetzt für dich erkannt hast, gut, jetzt hast du natürlich auch, du hast im Grunde dein halbes Leben getrunken, ne?
Naja, eben. Und wie gesagt, nie so immer, weil ich ja nie einen Anlass hatte, nicht zu trinken. Weil ich ja und ja, ist aufregend, also wirklich eine richtig aufregende Zeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass da die letzten Jahre auch nur ansatzweise was angekommen wäre, so von der, vom Prozess her, von meinem eigenen Entwicklungsprozess. Also das Thema Alkohol oder Nüchternheit ist jetzt ein bisschen mehr wieder in den Hintergrund gerückt, was aber auch gut ist, weil es war schon wirklich exzessiv, wie ich mir da die Bücher gepfiffen habe. Aber jetzt habe ich auch Kapazitäten, ganz andere Themen nochmal so anzugehen, ne? Also so, die mich einfach interessieren, wo ich mich weiterbilden will. Ich will vielleicht auch mal ein Fernstudium anfangen. Also ich bin einfach so richtig, fühle mich einfach gut in mir selbst und bin zufrieden mit mir selbst.
Toll. Also was Schöneres gibt es doch gar nicht, oder?
Ja.
Super.
Kann ich nur erzählen.
Ja. Denn Katharina, zwei Dinge, die ja bei mir nicht fehlen dürfen. Ein letzter Tipp, den du deinen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg gibst?
Also ich denke Offenheit, offen damit umgehen.
Mhm.
Die Leute mit ins Boot holen, das ist das, was ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich, indem ich erzähle, wie es mir ging, indem ich erzähle, was ich jetzt tue und vor allem, ich habe dadurch auch die Tür geschlossen, wieder zu trinken. Weil wenn ich jetzt irgendwo trinke, jeder weiß um meine Geschichte, jeder weiß, dass ich jetzt trocken bin oder nüchtern, wie auch immer. Ich habe mir dadurch einfach auch einen Halt gegeben und die Menschen verstehen mich und gehen den Weg mit mir gemeinsam und verstehen mich jetzt auch besser. Und also das hat mir unheimlich geholfen, die Menschen, die mir lieb sind, mit ins Boot zu holen.
Ja. Schöner Tipp. Und Katharina, wen möchtest du denn noch grüßen zum Ende hin?
Mein Mann.
Mhm.
Natürlich. Und natürlich all diejenigen, die mich einfach auch unterstützt haben, die an meiner Seite stehen. Und vielleicht auch Mädchen oder Frauen, die vielleicht so ähnlich trinken wie ich und noch nicht aufgehört haben. Und denen kann ich einfach nur raten, es ist echt eine gute Entscheidung. Es ist richtig gut.
Klasse. Ja, und das Leben ist danach nicht zu Ende, ne?
Ne, ganz im Gegenteil. Ich hätte es wirklich nicht gedacht.
Mhm.
Es ist echt, geht erst nochmal richtig los. Und wie gesagt, man muss sich zwangsläufig mit sich selbst auseinandersetzen. Aber dadurch kann ganz, ganz viel erwachsen. Also das ist echt so viel Erkenntnis über mich selbst. Ist irre.
Schön.
Und vor allem, man kann auch merken, man mag sich auch. Also ich merke jetzt, ich mag mich. Und das hätte ich vor 2 Jahren so nicht unbedingt unterschrieben.
Mhm. Toll. Schönes Schlusswort, liebe Katharina.
Ja.
Ich danke dir. Schön. Und ich hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt, auch gut geworden ist hier. Werde ich gleich feststellen.
Das machen wir es nochmal.
Ja. Ja. Aber so viele schöne Dinge, die du gesagt hast, das möchte ich so in die Welt bringen. ohne das nochmal abrufen zu müssen. Ich finde es schön. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns bei Rauschlos glücklich auf jeden Fall. Und vielleicht machen wir ja mal wieder ein Treffen hier im Norden. Würde mich sehr freuen.
Ja, wäre schön.
Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Vielen, vielen Dank, liebe Katharina, für dieses tolle, erfrischende und wirklich, finde ich, auch wieder mal inspirierende Gespräch. Wenn du jetzt so lange durchgehalten hast nach diesem Interview, vielen Dank dafür. Und ich kann dir jetzt verraten, was es in der kommenden Woche gibt. In der Silvesterausgabe gibt es das tolle Gespräch mit Jamila, die einen eigenen Podcast hat und auch wirklich eine Menge zu erzählen hat. Unter anderem sprechen wir ausgiebig über Selleriesaft. Ja, habe ich auch nicht mit gerechnet, aber eine ganz spannende Geschichte dazu. Ganz spannende Geschichte auch, wenn wir im Januar starten, habe ich keinen Interviewpartner. Das heißt, ich bin jetzt wieder mal blank. Ich habe mich so ein bisschen in den Folgen gesonnt, die ich aufgenommen habe vor Weihnachten. Aber damit ist dann tatsächlich Schluss. Melde dich also bei mir, wenn du noch nicht mit mir gesprochen hast. Denn ich kann dir versprechen, wenn die nächste Folge im Januar rauskommt, dann wird sie möglicherweise sehr, sehr, sehr viele mehr Hörerinnen und Hörer haben als die alten Folgen bisher. Warum das so ist, wird noch nicht verraten. Verraten kann ich dir, dass der Weihnachtsmann kommt. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, ein gesegnetes Fest. Wenn man das auch hier im Norden nicht so sagt, aber ich sage es trotzdem, weil es einfach schön klingt. Genieß die Zeit, nimm dich ein bisschen zurück, schalt einen Gang runter, guck dir vielleicht einen lustigen Film an. Mein Lieblingsfilm ist jedes Jahr Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Da wird zwar Alkohol getrunken, aber man sieht dann, was der Alkohol aus Menschen macht und das ist dann eher abschreckend. Das ist wirklich mit Abstand mein Lieblingsfilm. Oder was ich auch immer wieder empfehlen kann, ist Ticket für zwei. Der spielt zwar zu Thanksgiving, aber ist genauso ein schöner Film, der zu Weihnachten immer auf meiner Playlist ist. Und natürlich nicht zu vergessen, das Leben ist schön, der als der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten gilt und als einer der schönsten Filme überhaupt. Den kann ich auch immer wieder sehen und dir ans Herz legen. Wenn ich mir jetzt diese Aufnahme anhöre, ich bin doch ganz schön erkältet. Mann. Ich muss mich vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen, dass ich über die Feiertage nicht noch wirklich nochmal wieder krank werde. Brauche ich nicht. Was du vielleicht brauchst, ist den Tanzen kann man auch auf Brause-Kanal, den du bei WhatsApp abonnieren kannst. Da gibt es ab und zu mal ein Foto, einen flotten Spruch oder auch mal ein Video exklusiv vorab. Das soll es jetzt endlich gewesen sein. Bis zur Silvesterausgabe ist es noch ein paar Tage hin. Und auch unterm Tannenbaum, denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.